Wir beschäftigen uns in unserer Predigtreihe mit der erstaunlichen Tatsache, dass der Schöpfer des Universums, also der, der alles geschaffen hat, die Erde besucht. Gott wird Mensch. Das ist die fast unglaubliche Botschaft von Weihnachten. Gott wird Mensch, das ist halt für uns im christlichen Abendland so fast, verkommt vielleicht wie zu einer Plattitüde. Man sagt das einfach, aber man sagt es nicht einfach. Gott ist tatsächlich Mensch geworden. Johannes spricht von der Finsternis, in der dieses göttliche Licht hineinbricht. Und dieses Licht ist Sinnbild für das Gute, Göttliche, für die Gnade, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes, die in Jesus Mensch geworden ist. Es sind Merkmale, die schon der Prophet Jesaja über den kommenden Messias, über Jesus geschrieben hat. Ein Kind ist uns geboren. Der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Macht wird weit reichen, um dauerhaften Frieden wird einkehren. Jesus ist der gnädige, gerechte und ohne Sünde ist er. Der Sohn Gottes ist dieses einzigartige Licht, das die Finsternis in die Finsternis hineinleuchtet oder die Finsternis durchbricht. Und wenn Johannes von der Finsternis spricht, dann beschreibt er damit den moralischen Zerfall, die Lieblosigkeit und Bosheit der Menschen. Das muss man ja heute eigentlich gar nicht mehr erklären. Wir haben so viel Elend in unserer Welt. Wer Nachrichten geschaut hat, da gibt es in Bangladesch ein Haus, eine Stadt, bei denen das ist ein Riesenbordell. Und die Kinder wachsen dort auf und die Mädchen, die dort groß werden, die kennen gar nichts anderes als über Generationen. Bleibt ihnen fast nichts übrig, als in diesem Bordell zu arbeiten. Das ist nur ein Beispiel von dem Elend, das in unserer Welt herrscht. Und in den ersten 5 Versen des ersten Kapitels im Johannesevangelium macht Johannes deutlich, dass Jesus alles geschaffen hat, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und es ist Jesus, der alles am Leben erhält. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, woher dann diese Finsternis kommt, wenn Jesus alles erschaffen hat. Hat er etwa auch die Finsternis erschaffen? Ist er gar der Schöpfer des Bösen? Übrigens, in der Theologie sehr umstritten, diese Frage. Ein Universitätsprofessor fragte seine Studenten in einem Seminar, hat Gott alles geschaffen? Ein Student meldet sich und sagt, ja. Der Professor meint darauf, wenn Gott alles schuf, dann schuf er auch das Böse. Und wenn er das Böse schuf, muss Gott böse sein. So, seine Logik. Im Seminarraum wurde es beklemmend ruhig. Und da meldet sich ein Student und fragt, Herr Professor, existiert Dunkelheit? Der Professor antwortete, ja. Der Student entgegnet, nein, Dunkelheit existiert nicht. Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht. Wie kann man wissen, wie dunkel es irgendwo ist? Indem man das anwesende Licht misst. Dunkelheit ist nur ein Wort, das wir verwenden, um einen Zustand zu beschreiben, in dem es kein Licht gibt. Der junge Student fragte, Herr Professor, existiert das Böse? Etwas unsicher mittlerweile, antwortete der Professor, ja, natürlich. Der Student erwiderte, nein, das Böse existiert nicht oder zumindest existiert es nicht aus sich selbst heraus. Also es ist nicht geschaffen. Es ist einfach die Abwesenheit des Guten. Es ist genau wie Dunkelheit, ein Wort, das wir benutzen, um die Abwesenheit von Licht zu beschreiben. Gott hat das Böse nicht erschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was geschieht, wenn die Menschen nicht Gottes Liebe in ihrem Herzen haben. Das Böse ist wie die Kälte, die kommt, wenn es keine Wärme gibt. Oder die Dunkelheit, die kommt, wenn kein Licht da ist. Der Professor war platt und der Name dieses Studenten war Albert Einstein. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Das Böse entstammt durch die Auflehnung des Menschen gegen den Schöpfer. Das Böse entstammt, weil sich Engel und Menschen von Gott abgewandt hatten, um selber Götter zu werden. Das Böse ist nicht geschaffen, es ist geworden in der Auflehnung gegenüber Gott. Es gibt eine ganz bekannte, weit verbreitete theologische Richtung, die der Überzeugung ist, Gott hat auch das Böse geschaffen. Dem muss man widerstehen. Gott hat nicht das Böse geschaffen, er hat in der Schöpfung gesagt, und es ist alles gut. Aber das Böse ist geworden durch die Auflehnung gegen Gott. Hat dieses Elend und dieses Desaster in unserer Welt herbeigeführt. Mit dieser Auflehnung beschäftigen wir uns im nächsten Abschnitt, den ich mit die Ignoranz im Diesseits überschrieben habe. Wir lesen den Text. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selber war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, jeden Menschen. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen oder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Es scheint so, nachdem Johannes über den Logos, also das Wort, gesprochen hatte, das in die Welt kommen würde, er nun aufzeigen will, dass dieser Logos Jesus ein König ist, der in die Welt kommt. Wie ein König soll er empfangen werden. Es soll nicht unangemeldet kommen. Jeder König oder jeder große Staatsmann, der wird vorangekündigt, da wird alles vorbereitet. Wenn der amerikanische Präsident irgendwo hingeht und in einem Hotel übernachtet, werden die Scheiben ausgewechselt, schusssicheres Glas eingesetzt und so weiter. Es wird alles vorbereitet auf das Kommen dieser einflussreichen Leute. Und so kommt auch Jesus, auch er wird angekündigt. Und Johannes kommt jetzt auf diese Person zu sprechen, die für diese Aufgabe zuständig war. Ein Mensch trat auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Das ist nicht Johannes, der den Text hier geschrieben hatte und der ein Jünger Jesu war. Es ist hier der Johannes, der Täufer, der eine außerordentlich wichtige Aufgabe zu erfüllen hatte. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Johannes der Täufer ist der von Gott beauftragte Mann, der die Menschen in Israel auf das Kommen des Messias, des Königs der Juden, vorbereiten musste. Ja, auf den König, auf den die Juden eigentlich sehnsüchtig warteten. Über Jahrhunderte. Er forderte die Menschen auf, sich auf diese bevorstehende Zeit vorzubereiten. Und die Vorbereitung auf diesen Messias bestand nicht darin, indem man die Straßen ebnete, dass man das Hotel reservierte und weiß ich was alles machte, die Unterkunft bereit machte für diesen König. Die Vorbereitung musste in den Herzen der Menschen geschehen. Sie sollten ihr Leben in Ordnung bringen. Sie sollten ihre Sünden bekennen und sich ihrem Gott zuwenden, die Götter Götter sein lassen und wieder ganz sich auf den Gott Israels ausrichten. Als Zeichen für das, was in ihrem Herzen geschah, ließen sie sich von Johannes taufen. Deshalb sprechen wir von Johannes dem Täufer. Dieser Wegbereiter wurde schon Jahrhunderte vorher von Malachi, einem Propheten, angekündigt. Im Namen Gottes schreibt er, gebt Acht, ich sende meinen Boten, der mir den Weg bahnen soll. Also was Johannes der Täufer tat, war von größter heilsgeschichtlicher Bedeutung. Johannes der Täufer wird hier erwähnt, weil das Verhältnis zwischen Jesus und Johannes geklärt werden musste. Johannes hatte eine eigene Anhängerschaft, die in gewisser Weise ihn verehrte. Menschen, die sich als seine Jünger verstanden. Und als Paulus durch das kleinasiatische Hochland nach Ephesus reiste, begegnete ihm eine Gruppe dieser Johannes-Jünger und er fragte sie, ob sie den Heiligen Geist empfangen hätten, als sie zum Glauben gekommen seien. Sie meinten, ja, davon hätten sie noch nie etwas gehört. Und Paulus erkundigte sich, was für eine Taufe sie denn vollzogen hätten. Sie sagen, ja, die Taufe des Johannes. Und dann sagt Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte sie, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Es bestand also eine akute Verwechslungsgefahr, und das war schon zur Zeit, als Jesus in Israel unterwegs war, der Fall. Jesus sagt, Johannes war eine brennende Lampe, die einen hellen Schein gab, aber alles, was ihr wolltet, war euch eine Zeit lang an ihrem Licht zu begeistern. Mit anderen Worten, ihr seid bei Johannes stehen geblieben. Im Grunde habt ihr seine Botschaft gar nicht verstanden. Ihr habt das ein bisschen genossen, dass da einer da ist und was der macht, aber weiter ging es nicht. Ihr habt nicht begriffen, was er euch eigentlich verkündigen wollte. Deshalb war die Klarstellung zu Beginn des Evangeliums außerordentlich wichtig. Johannes der Täufer war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Diese Verwechslungsgefahr besteht übrigens bis heute. Nicht unbedingt mit Johannes dem Täufer, aber wir sind durchaus in der Lage und oft dazu geneigt, den Botschafter wichtiger zu nehmen als die Botschaft. Wir sind in der Lage, einen Verkündiger mehr zu verehren als den, den er verkündigt. Deshalb gibt es auch oft so viele Sondergruppen. Man wird plötzlich Jünger von irgendjemandem, nicht mehr Jünger von Jesus eigentlich. Paulus beanstandete das gegenüber den Christen in Korinth, denn in dieser Gemeinde gab es Sympathisantengruppen. Die einen sagten, wir gehören zu Paulus, andere sympathisierten mit Apollos und Kephas. Und empört über diese Entwicklung, sagt Paulus, ist Christus denn zerspalten? Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Wie könnt ihr mich verehren? Wie wenn ich der Retter wäre? Wie könnt ihr streiten über, wir sind von Apollo und wir sind von dem und dem? Es geht um Christus. Selbst eine Gemeinde kann sich so wichtig nehmen, dass Jesus in den Hintergrund gedrängt wird. Die Gemeinde in Laodicea war leider in dieser Situation. Sie waren überzeugt, sie gehören zu den besten Gemeinden, sie bräuchten keinerlei Unterstützung. Dabei merkten sie nicht, dass sie Jesus schon längst verdrängt hatten. Jesus stand vor der Tür und bat erneut um Eintritt. Merkst du nicht, sagte Jesus in der Offenbarung, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe. Ihr tut so, als hättet ihr alles, als seid ihr die Vorzeigegemeinde überhaupt. Aber ich stehe da und klopfe an, damit ich wieder rein kann. Ein schrecklicher Zustand. Jesus klopft an die Tür der Gemeinde. Wir müssen darauf achten, dass wir weder Menschen noch Institutionen noch Traditionen wichtiger nehmen und mehr Beachtung schenken als Jesus. Dort, wo Jesus im Zentrum steht, dort ist auch Flexibilität. Dort, wo Jesus nicht im Zentrum steht, da halten wir uns an alten Sachen fest, wie wenn sie das Heil bedeuten würden. Der Teufel wusste genau, was die Haltung eines Christen ist. Als Jesus sah, zeigte er auf ihn und sagte, er, Jesus, muss größer werden und ich immer geringer. Nachdem die Aufgabe des Teufels geklärt war, kommt Johannes zur Hauptsache zurück. Der, auf den Johannes hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Die Wirkung dieses Lichts erstreckt sich über die ganze Welt. Jeder Mensch, egal wo er lebt, wird von diesem Licht erleuchtet. Jesus ist nicht nur für einzelne auserwählte Menschen in diese Welt gekommen, sondern für jeden Menschen, für dich und für mich. Jeder Mensch soll und kann von Jesus hören. Und sobald ein Mensch von Jesus hört und ihm berichtet wird, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, der wird von diesem Licht erleuchtet. Deshalb ist Evangelisation etwas Zentrales. Weil dort, wo das Evangelium verkündet wird, kommt das Licht in diese Welt. Und eigentlich müssten wir erwarten, dass dieses großartige Licht mit Freude aufgenommen wird, denn dadurch wird unser Leben auf eine neue Grundlage gestellt. Wir bekommen ewiges Leben. Doch es geschieht etwas Unverständliches. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Die Menschen haben ihren Schöpfer nicht erkannt. Nun, es wäre dann zu hoffen, dass es wenigstens von seinem eigenen, dass er wenigstens von seinem eigenen Volk, in das er hineingeboren wurde, vorangekündigt, sehnlichst erwartet wurde, erkannt und empfangen wird, willkommen geheißen wird. Schließlich hatte das die Propheten schon längst angekündigt. Aber auch das war nicht der Fall. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Sie hatten ihn abgeschoben und bis aufs Blut bekämpft. Sie waren nicht bereit, Jesus den Platz zu geben, der ihm eigentlich zustand. Sie schlugen ihm sozusagen die Tür vor der Nase zu. Kein Zutritt für den Schöpfer des Himmels und der Erde. Sie ignorierten seine Göttlichkeit. Diese unfassbare Verachtung fand in der Hinrichtung von Jesus am Kreuz seinen Höhepunkt. Die Juden ließen lieber einen Mörder frei als Jesus, der völlig unschuldig war. Jesus tat nie etwas Böses. Er heilte Menschen und verkündigte das Evangelium. Niemand musste wegen Jesus sterben. Im Gegenteil, er erweckte Tote zum Leben. Deshalb sagt Petrus den Juden am Pfingsten, ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt, also von Jesus, und habe die Freigabe eines Mörders verlangt. Diese Geschichte der Verweigerung und Verfolgung zieht sich durch die folgenden Jahrhunderte hindurch. Nicht nur Jesus wurde verfolgt, Christen teilen mit Jesus dieses Schicksal bis heute. Man schätzt, dass weltweit über 365 Millionen Menschen diskriminiert oder sogar verfolgt werden, weil sie an Jesus glauben. Selbst wenn wir unseren Glauben an Jesus in der Schweiz noch frei ausleben können, gelten Christen, die die Bibel ernst nehmen wollen und glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat, als Außenseiter. Menschen, die glauben, dass Jesus der einzige Weg in den Himmel ist, werden als engherzig, dumm und intolerant angesehen. Im Grunde sollte uns das nicht verwundern, denn Jesus sagte bereits seinen Jüngern, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich zuvor gehasst hat. Sie würden euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt, ihr habt euch aus der Welt heraus, ich habe euch aus der Welt heraus erwählt, das ist der Grund, warum sie euch hasst. Das ist unser Schicksal. Deshalb stehen wir in der Versuchung, unser Ansehen zu verbessern. So gibt es Leute, die überlegen, ob wir den Begriff Freikirche noch verwenden sollten, weil er oft mit negativen Assoziationen verbunden wird. Natürlich kann man das überlegen. Vielleicht könnte man tatsächlich einen besseren Begriff finden. Ich habe gar nichts dagegen. Wir müssen immer wieder überlegen, wie kommunizieren wir, wie treten wir in der Öffentlichkeit auf. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass selbst wenn wir einen tollen Begriff für unsere Kirche finden und Freikirche nicht mehr verwenden, früher oder später, wenn die Menschen merken, wie unsere Überzeugung ist, wird auch dieser Begriff wieder negativ belastet werden. Wir können ja nicht die Botschaft verändern. Wir müssen das Evangelium verändern, dass die Leute das dann auch toll finden würden. Irgendwie ist das immer im Wandel. Wir müssen immer mit der Zeit, auch mit Begrifflichkeiten gehen wir immer wieder mit der Zeit, damit Menschen besser verstehen und begreifen können. Aber schlussendlich bleibt Evangelium Evangelium. Ob es uns gefällt oder nicht. Und ob es den Leuten gefällt oder nicht. Das ist die traurige Seite der Weihnachtsgeschichte. Jesus wird von den Menschen und seinem eigenen Volk verachtet. Es ist wie wenn man einem schwerkranken Menschen eine Pille anbietet, die ihn garantiert vollkommen gesund machen würde, aber er verweigert die Einnahme. Die Menschen, die dieses Licht ablehnen, verwerfen das Beste, was das Leben zu bieten hat, nämlich das Leben selbst. Zum Glück wandten sich nicht alle Menschen vor diesem Licht ab. Es gab tatsächlich Menschen, die diesem Licht die verdiente Aufmerksamkeit schenkten und demütig waren, sich diesem Licht zu öffnen. Über diese Menschen schreibt Johannes, all denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Solche Menschen gibt es glücklicherweise bis heute. Menschen, die nicht zu stolz sind, um Jesus in ihr Leben einzuladen. Und ich hoffe, dass wir alle zu diesen Menschen gehören. Und es ist zu hoffen, dass noch viele Menschen dazukommen werden. Und falls du noch kein Kind Gottes bist, kannst du heute eines werden. Du musst nur bereit sein, vor Gott zu kapitulieren und Jesus einzuladen. Denn Hinwendung zu Gott ist nichts anderes als Kapitulation. Ich gebe Gott recht. Ich sage ihm, so wie ich die Welt verstanden habe, habe ich sie falsch verstanden. Du bist der wahre Gott. Ich kapituliere vor Gott. Ich muss nichts verdienen. Ich muss keine Leistung bringen. Das Einzige ist, ich kapituliere, ich gebe Gott recht. Wenn du das tust, dann gehörst du zu den Gewinnern. Du gewinnst das ewige Leben. Du wirst ein Kind Gottes. Du bist nämlich nur ein aufrichtiges Gebet von deinem ewigen Glück entfernt. Und wie du Jesus aufnehmen kannst, beschreibt Paulus so. wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, also der Schöpfer von Himmel und der Erde, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dass Jesus auferstanden ist, wirst du gerettet werden. Das kann jeder Mensch in einem Gebet ausdrücken. Egal wer er ist und in welcher Stellung er in unserer Gesellschaft steht, ist völlig, völlig, absolut egal. Ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Wenn wir das tun, dann dürfen wir uns Kinder Gottes nennen. Und das ist nicht einfach eine schöne religiöse Bezeichnung, die wir haben. Wir sagen uns ja auch Geschwister, Brüder und so weiter. Aber es ist nicht einfach so eine schöne religiöse Floskel. Ja, wir sagen dann, wir sind Kinder Gottes. Sondern das ist eine juristische Tatsache. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir Erben Gottes, und zwar rechtmäßige Erben. Und so versteht es die Bibel, versteht den Begriff Kinder Gottes als ein juristischer Begriff. Nicht einfach eine schöne, fromme Floskel. Ja, jetzt sind wir Kinder Gottes und Hallihallo, und wie schön ist das, Kinder Gottes zu sein. Nein, es ist eine juristische Aussage. Damit ist uns der neue Himmel und die neue Erde versprochen und zugesagt. Damit ist uns das Recht übertragen worden, in den Himmel zu kommen. Wie großartig ist dieses Recht? Werden wir dann sehen, wenn wir diese neue Erde betreten werden. Das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Aber wenn wir das tun, dann werden wir vielleicht daran denken, also, genau, ich bin ein Kind Gottes. Deshalb komme ich jetzt hier hin. Jedenfalls ist Johannes von diesem Gedanken der Kindschaft begeistert. In einem Brief schreibt er, seinem ersten Brief: Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Also es ist nicht eine fromme Floskel. Wir sind es. Wir sind Kinder Gottes, deshalb sind wir erbberechtigt. Kind Gottes wird man nicht durch eigene Kraft oder durch gute Werke. Es muss etwas Übernatürliches geschehen. Eine geistliche Geburt, die nur Gott bewirken kann. Deshalb schreibt Johannes, sie wurden Kinder Gottes weder aufgrund der Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Auch hier die Deutlichkeit dieser Kindschaft, aus Gott geboren. Man wird nicht wegen seiner Nationalität, wegen persönlicher Anstrengung oder aufgrund der Hilfe eines anderen Menschen ein Kind Gottes. Der Einzige, der aus uns Kinder Gottes machen kann, ist Gott selbst. Es ist Gottes Handeln im Leben eines Menschen. Unsere Aufgabe ist einzig, vor Gott demütig zu werden und unser Herz für Jesus zu öffnen. Aber von Kind Gottes werden können wir nur, wenn Gott handelt. Denn alles andere macht Gott. Wir werden als seine Kinder geboren und mit dieser Geburt bekommen wir das ewige Leben. Paulus sagt das so: Ihr seid ja von Neuem geboren. Und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Bei der Weihnachtserzählung von Johannes geht es nicht um die Ereignisse, um seine Geburt. Es geht Johannes darum, dass wir die Bedeutung dieses großartigen Ereignisses verstehen. Der Schöpfer besucht tatsächlich die Erde, damit wir ewiges Leben bekommen können. Bei der Weihnachtserzählung von Johannes geht es nicht um die Geburt von Jesus in Bethlehem. Johannes geht es um die Geburt von Jesus in unseren Herzen. Dass in unseren Herzen Weihnachten wird. dass Jesus in unser Herz kommt, dass wir neu geboren werden durch das, dass Jesus in unser Leben hineinkommt. Die Geburt, die uns zu Kindern Gottes macht. Es geht um das Leben, das in die Zukunft weiß. Der Zutritt zu diesem Leben ist Jesus. Ohne Jesus kein Leben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, als verletzliches Kind. Und dass es deine Absicht war, uns zu versöhnen mit dem Vater, damit wir Kinder Gottes werden. Du bist das Licht der Welt. Und wenn wir dir nachfolgen, werden wir nicht mehr in der Finsternis umherirren. Denn dein Licht erleuchtet unser Leben. Wir danken dir.